Halte dich fest am Seil Gottes. Das ist ein Satz, der in der Familie von Navid Kermani von Generation zu Generation überliefert worden ist. Navid Kermani hat diesen Satz oft von seinem Vater, einem gläubigen Muslim und Arzt, gehört. Seinen Kindern möchte der Autor Kermani auch gern diesen Satz weitergeben und darüber hinaus vermitteln, was dieser Satz bedeutet, auch im Zusammenhang heute in der säkularen Welt, muslimisch gläubig zu sein. Jeder soll da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. So heißt das Buch von Navid Kermani, in dem er von Gesprächen mit seiner Tochter erzählt. Abend für Abend spricht er mit seiner Tochter über den Glauben, Gott, den Islam, den Koran, die Liebe und den Tod. Guten Tag, Navid Kermani.
Guten Tag.
Im Zentrum Ihres Buches steht der Islam, aber Sie betonen ausdrücklich, dass es Ihnen jetzt nicht darum geht, hier einen Wettbewerb zu veranstalten, bei dem der Islam nachher unter den Religionen Platz 1 einnimmt.
Das Buch ist in der Tat aus einem realen Unbehagen entstanden. Also wie andere Väter, Mütter auch, versuche auch ich meinen Kindern Religion sozusagen zu vermitteln, Tradition zu vermitteln, und dann liest man halt Bücher, und eigentlich jedes Buch, das ich schreibe oder das andere Autoren schreiben, entsteht ja aus einem Defizit, weil wenn man das schon gelesen hätte, was man eigentlich sagen will, dann müsste man das Buch ja nicht selber schreiben. Und in der Tat, die Bücher, die wir dann so nicht nur mit der jetzt jüngeren, sondern auch früher mit der älteren Tochter gelesen haben, das war dann immer so eigentlich nicht das, was ich vermitteln wollte. Und irgendwie darzustellen, dass unser Glaube noch ein Stück besser ist als der andere Glaube, das ist ja nicht der Grund letztendlich. Also warum sind Sie Christ, warum bin ich Muslim? Letztendlich natürlich, weil unsere Eltern uns die Tradition weitergegeben haben und nicht, weil wir aus unglaublicher Weisheit dazu gekommen sind, dass jetzt ausgerechnet Christentum oder Islam nun nochmal 5% besser sind als das andere, sondern natürlich, weil wir in dieser Tradition geboren sind. Und wenn Sie an die Grundstation denken des Buches, da stirbt ein Vater und bittet auf dem Sterbebett seinen Sohn, den Enkeln, diese Tradition weiterzugeben. Nicht nur die Inhalte, sondern die Art und Weise, die religiöse Haltung. Da geht es nicht darum, weil das jetzt immer die bessere Religion ist, sondern weil das nur mal die Religion ist, mit der man aufgewachsen ist und weil man die sozusagen, weil die ins Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist die Religiosität, in der ich in der Tat aufgewachsen bin, weil letztendlich viele Wege zu Gott führen. Ist es vielleicht schwieriger, sich dann später nochmal für einen anderen Weg umzuentscheiden, weil natürlich diese frühen Prägungen vieles auch erleichtern.
Letztendlich gehen Sie aber davon aus, ganz unabhängig von der Ausprägung der Religion, dass jeder Mensch eine natürliche Religiosität besitzt. Wie meinen Sie das?
Das meine ich jetzt nicht persönlich, individuell, sondern das ist die Haltung, die man im Islam wiederfindet, im Koran wiederfindet. Es gibt dafür dieses Begriff der Gottausgerichtetheit, also dass man, so wie das Baby zur Welt kommt, intuitiv schreit, nach etwas schreit. Schreien heißt hier nach etwas schreien. Intuitiv auch nach der Mutter schreit, wenn die aus dem Zimmer geht. Und dann auch irgendwann das Gottvertrauen entwickelt, im besten Falle oder im normalen Falle, dass die Mutter auch wiederkehrt. Also dass etwas abwesend ist, aber doch da. Der Koran bezieht das ja nicht auf die Menschen, der bezieht das auf die ganze Natur, dass diese Natur eine Beziehung zur Gesamtschöpfung hat, zum Weltall hat, zum Schöpfer hat.
Ganz konkret geht es in Ihrem Buch um eine Ausprägung des Islam. Banal zu sagen, der Islam ist ja nicht immer gleich der Islam. Da gibt es wie im Christentum sehr viele unterschiedliche Facetten. Welcher Islam ist denn der, den Sie aus Ihrer Familientradition vermitteln?
Mag jetzt paradox klingen, aber das ist überhaupt nicht widersprüchlich gedacht, sondern es ist ein zugleich sehr aufgeklärter, rationaler Islam und ein mystischer Islam. Also beides zusammen und nicht etwa mal so, sondern beides zugleich gedacht. Das habe ich erst später reflektiert, was für ein Islam das eigentlich ist. Natürlich sind ja die ganzen Geschichten der Mystiker, der Dichter, der Poeten in diesem Islam. Und auch die Weisheit und auch die Toleranz dieser, die wir vielleicht von Hafiz, von Rumi aus Tausend einer Nacht kennen, all das letztendlich ist die Religiosität, mit der ich aufgewachsen bin, mit der sehr viele normale Muslime aufwachsen. Also die religiösen Institutionen im Islam haben ja nicht den gleichen Stellenwert wie etwa in der katholischen Kirche. Also sehr viele Muslime wachsen eigentlich ohne diese enge Bindung an eine Institution auf. Sie wachsen mit den Geschichten auf. Das ist ja in gewisser Weise im besten Falle pluraler. Natürlich im 20. Jahrhundert ist so etwas wie eine Kirche entstanden im Islam. Es ist sehr viel monopolisiert worden. Diese mystische Volksfrömmigkeit ist teilweise auch ausradiert. In vielen Ländern wie Afghanistan oder in Mali oder in Saudi-Arabien ist sie eigentlich komplett, ja, wird sie tun, dass wieder Versuch unternommen, sie zu vernichten, aber sie ist immer noch das, was viele Muslime im Herzen tragen, womit sie aufwachsen und vor allem auch viele einfache Muslime, also gar nicht so unbedingt nur die Akademiker oder die Städter.
Oder die, die den Islam instrumentalisieren für politische Zwecke. Sie holen uns da auch ab, wo wir stehen. Wir wissen nämlich eigentlich sehr, sehr wenig über den Islam. Und da fangen Sie an bei dem Wort Islam. Was heißt das eigentlich, Islam?
Jetzt kann ich drei gängige Bedeutungen nennen, und also sich hingeben und Unterwerfung und Frieden schließen. Ja, was ist damit gesagt? Das ergibt sich, was das damit gesagt ist. Es ist in einer Beziehung. Also Islam ist eine Beziehung. Eine Beziehung von etwas, was wir bestimmen können, nämlich den Menschen und selbst, zu etwas, was wir nicht so leicht bestimmen können. Aber dennoch haben wir eine Beziehung. Und wenn wir eine Beziehung haben, heißt es, dass wir über unseren Teil, also wie wir uns verhalten, wie wir, darüber können wir sehr viel sagen. Und das ist eigentlich auch der wichtigere Teil unserer Beziehung, weil das andere ist letztendlich unnennbar. Und wichtiger ist einfach die Haltung, mit der wir gegenüber diesem Unnennbaren uns verhalten. Und da kann man schon auch sehr viel sagen. Im Kern ist das Buch eigentlich etwas über unseren Teil dieser Beziehung, also über diese religiöse Haltung. Was bedeutet das, wenn man ein glaubender Mensch? Also was ist das überhaupt? Was ist Gottvertrauen?
Was ist Gottvertrauen und auch wer ist Gott? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Sie haben die Bedeutung der Mystik und des Mystischen angesprochen. Sie sagen auch, der Begriff Allah sei ein magischer Begriff.
Also es ist eines dieser vielen magischen Wörter, wie es in anderen Religionen auch sagen magische, wir kennen das im Christentum über den Rosenkranz, das ist jetzt auch eine magische Handlung, wenn Sie so wollen, die sich über viele, viele, viele Generationen, Jahrtausende, teilweise Jahrhunderte aus, sagen, entwickelt hat. Das Wort Allah, wenn man das spricht, auf Arabisch spricht, dann hat es nicht zufällig den gleichen Resonanzraum in der Brust wie das indische Om. Ich glaube, dass solche Wörter, wie es sie in allen religiösen Traditionen gibt, noch mehr verraten als nur den Wortsinn, sondern dass sie eine ästhetische Eigenschaft haben, dass sie auch über die Emotionen funktionieren, und deshalb halten sich diese Wörter. Deshalb sagen wir zum Beispiel Iraner, die jetzt im Persischen das Wort Khuda kennen, also Gott, würden im Gebet dennoch, obwohl sie im Alltagspersisch von Khuda, also Gott, sprechen, würden in rituellen Formeln eben das Wort Allah benutzen, weil es einfach anders und vielleicht tiefer klingt. Das ist vielleicht auch etwas, was in diesem Buch noch relativ breit ausgetreten wird. Theologie ist eine Verstandesangelegenheit. Das Reden über eine Erfahrung. Die Erfahrung selbst weist über den Verstand hinaus. Natürlich wollen wir sie rationalisieren, diese Erfahrung, aber die Erfahrung selbst ist nicht auf einen Begriff zu bringen.
Die Sehnsucht danach ist groß, zu etwas in Beziehung zu treten. Sie haben das gerade erläutert, was über uns hinausgeht. Aber die Religionen, die sind ja in großen Teilen der Welt in der Krise. Der Islam gibt, das schreiben Sie selbst, oft ein so trauriges und erschreckendes Bild ab, dass Sie sich manchmal dafür schämen, dem Islam anzugehören. Ja, woran liegt das denn? Warum gibt der Islam dieses erschreckende Bild ab?
Beim Islam ist ein ziemlich spektakuläres Beispiel eines Scheiterns von religiösen Institutionen in der Moderne, im Umgang mit der säkularen Welt. Aber letztendlich haben ja alle religiösen Institutionen der Welt, also katholische Kirche erlebt das im Augenblick auf dramatische Weise. Schauen Sie nach Indien zum Hindu-Nationalismus, schauen Sie auf die evangelikale, oft auch fundamentalistische Strömung, etwa auch in Südamerika mit Bolsonaro und Trump. Also das sind ja alles Erscheinungen, die wir mit unserem menschenrechtsfreundlichen Bild nicht so recht zusammenbringen, aber sie verkörpern heute sicherlich repräsentativer religiöse Institutionen als vielleicht die mystische Volksfrömmigkeit, die mir sozusagen, mit der ich aufgewachsen bin. Und die Frage ist, wie kommt das? Und das stellt natürlich eine Frage nach unserer Zeit. Also dass in einer Zeit, in der der Mensch sich selbst ermächtigt, indem er auch sein Selbstbewusstsein auf radikale Weise auslebt und auch selbst entfaltet, haben natürlich Ordnungen, die in einer anderen Zeitrechnung denken, die über das Hier und Jetzt hinausweisen, bekommen Probleme. Sie versuchen, sich entweder anzupassen, dann verlieren sie ihren eigentlichen Sinn, denn sie sind ja anders, sie sind ja das Grundschlechtchen andere als das Hier und Jetzt. Oder sie versuchen, sich irgendwie abzuwenden, dann werden sie nicht mehr verstanden oder wirken halt wie aus der Zeit gefallen. Und dann entstehen neue religiöse Traditionen oder Strömungen innerhalb dieser Religion, die versuchen, auf andere Weise mit dem Hier und Jetzt zu leben. Und das ist dann nicht immer sehr erfreulich.
Am Ende steht aber, dass gerade für die junge Generation, für die Jugendlichen, das Bild des Islam, auch natürlich der katholischen Kirche, zurzeit ein jämmerliches Bild ist. Und das prägt natürlich auch die jungen Leute und die Jugendlichen und sorgt natürlich auch, dass sie vielleicht Vorurteile haben gegenüber dem Glauben. Wie kann man denn all diese Vorurteile entgegentreten und auch den jungen Menschen die Schönheit des Glaubens vermitteln?
Ich würde sagen, indem man es vorlebt. Es gibt ja in allen Religionen, noch gerade in Köln, fantastische Beispiele von Menschen, die auch andere Menschen beseelen. Das ist, und zwar durch ihre Handlung, durch ihre Glaubwürdigkeit, durch ihre Wahrhaftigkeit, durch ihre Opferbereitschaft, durch ihren Altruismus, ihre Nächstenliebe und auch Feindesliebe sogar. Ich glaube, das sind Beispiele, die immer leuchten werden, die Menschen bewegen und auch natürlich die Schönheit der Form. Ich glaube, was hier zu wenig beachtet worden ist, auch im Christentum, Islam auch, ist, dass man diese Faszination, die auch von den Formen ausgeht, dass es einfach etwas Schönes ist, zu einer Messe zu gehen, wenn sie gut gemacht, wenn sie wirklich genau gearbeitet ist. Wenn man das als Kind erlebt, das lässt einen ja nicht mehr los. Und wenn auf die Form nicht mehr geachtet wird, wie das häufig in den Kirchen der Fall ist, also wenn die Form nachlässig behandelt wird, also eigentlich das Ureigentliche von Religion, dann schleifen sich Dinge ein. Also wenn sie die Caritas vernachlässigen oder nicht in der Weise leben, auf dramatische Weise sogar verraten, wie jetzt in diesen Missbrauchsskandalen oder so, und zugleich aber auch die Form nicht mehr, diese Fremdheit, Schönheit hat, die Menschen einfach beseelt, dann verliert es an Anziehungskraft. Und die Fragen bleiben ja. Jeder Mensch stellt sich die Fragen. Also die religiösen Fragen, das Buch heißt ja nicht Antworten auf Gott, sondern Fragen nach Gott. Die wird es immer geben. Und ich glaube, es ist quasi unsere Pflicht, was immer wir von den Institutionen halten und was immer da passiert, wenn wir die Religion nicht vermitteln unseren Kindern, dann nehmen wir ihnen auch sogar die Freiheit ab, sich von der Religion abzuwenden. Das ist eigentlich das, was mich immer so quält, auch mit Bezug etwa auf Bildung, also auf sagen wir, klassische Bildung zum Beispiel. Wenn wir ihnen das überhaupt nicht vermitteln, was das ist, dann nehmen wir ihnen die Freiheit, überhaupt damit einen Umgang zu finden, das anzunehmen oder abzulehnen. Denn das, was man nicht kennt, kann man auch nicht ablehnen.
Und wie kann das gelingen, also Jugendlichen wieder die Attraktivität des Gebets oder des Gottesdienstbesuches zu vermitteln? Da muss man erstmal einige Hürden nehmen, um da hinzukommen, oder?
Das Buch beschreibt ja sozusagen einen individuellen Versuch, und zu dem Buch gehört, genauso wie der Erzähler ein Teil von mir ist, ist auch die Tochter ein Teil von mir, also die Erzählstimme der Tochter, und die Tochter ist am Ende nicht überzeugt. Also der Vater resigniert ja fast am Ende, hofft, dass irgendwas bei ihr keimt, irgendwann später vielleicht oder noch wächst, aber ich glaube nicht, dass es eine allgemeine Antwort gibt, aber ich glaube, dass so etwas wie sich nicht größer machen, als man ist, auch die eigene Ratlosigkeit einzugestehen, die eigenen Zweifel, auch den Zweifel mitzugeben, einzugestehen und vor allem auch die Schönheit zu vermitteln, die Geschichten, die ich glaube, die Kinder und Jugendliche funktionieren nicht nur über die Einsicht. Die Einsicht ist es ist viel einsichtiger, das Grundgesetz zu akzeptieren als die Bibel. Also die Kreuzigung ist nichts, was rational so einfach mal so akzeptiert werden kann. Aber die Haltung kann vermittelt werden und die Haltung kann vorgelebt werden. Und wenn ich mich frage, weshalb bin ich eigentlich religiös? Dann letztendlich nicht aus der Verstandesentscheidung, sondern weil mir das Vorbild meiner Tanten, meiner Eltern, meiner Großeltern, einfach wie sie gelebt haben, wie sie waren, ihre Herzensgüte, ihre Wärme, das Gebet, das Murmeln des Gebetes, all das ist natürlich in meinen Körper übergegangen.
Eine Minderheit zu sein muss nicht unbedingt nur Schlechtes bedeuten. Vielleicht, so schreiben Sie in Ihrem Buch, liege in der Fremdheit und Schwäche, in der Bedürftigkeit auch eine Kraft und umgekehrt in der Macht, in der Mehrheit, im Reichtum eine Gefahr, Zitat Ende. Ist es also gar nicht so schlimm, dass gerade so viele Menschen aus der Kirche austreten?
Ich würde es jedenfalls mal als nicht nur als Drama begreifen, was es auch ist natürlich, aber auch als Chance. Jesus hatte keine Kirche. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass die religiöse Institution an Macht, an Geld, an Mitgliedern verlieren. Vielleicht ist das eine Chance, dass die Kirchen und auch andere religiöse Institutionen auch wieder lebendiger werden, wieder wacher werden, sich auf das Wesentliche besinnen. Und ich glaube nicht, dass das Wesentliche etwa der religiösen Institution gesellschaftliche Macht oder Reichtum ist. Und wenn das ein bisschen sich abmindern sollte, auch die Kirchen natürlich in eine Position geraten, wo sie nicht wie selbstverständlich als führender Teil über mitreden, sondern sich vielleicht kleiner werden, vielleicht auch, dann ist da vielleicht auch eine Chance, und verschwinden werden sie hoffentlich nicht. Und dann wird man sehen, was daraus wieder wächst.
Verschwinden werden sie nicht. Wir sitzen hier direkt am Kölner Dom.
Ja, ich merke das hier alles mit Blick auf den Dom. Der Dom wird bleiben, aber der Dom, nicht nur der Dom als Gebäude wird bleiben, sondern es wird immer sehr viele Menschen geben, die diese Tradition weitertragen. Und vielleicht werden es, wenn es weniger werden, vielleicht sogar treuere Bewahrer dieser Tradition sein.
Aber es wird sich sehr viel ändern. Also wenn wir den Dom nehmen, in 20, 30 Jahren, also wenn es wenige Menschen werden, früher war der Dom immer pickepacke voll, wenn Gottesdienste gefeiert wurden, vielleicht wird der Dom irgendwann eine Disco sein?
Das glaube ich nicht, weil dafür, ich glaube, dass es auch wieder Umkehrbewegungen geben wird. Wenn Sie an die Rede von Papst Benedikt in Freiburg war es, glaube ich, hat den falschen Begriff der Entweltlichung genommen. Aber hat er damals für viel Wirbel gesorgt und sehr viel Ablehnung unter deutschen Kardinälen und Bischöfen und so weiter, Institutionen. Um Gottes Willen, wir sollen etwas abgeben. Aber genau dieser Prozess wird auf schmerzliche Weise jetzt eigentlich geführt. Ich glaube, entweltlichen ist das falsche Wort, aber ich bin ziemlich sicher, dass es, und es ist ein natürlicher Prozess, der jetzt beschleunigt worden ist, dass diese singulär doch irgendwie seltsame Herausbildung nach dem Krieg in deutsche Sondersituation, dass diese gesellschaftliche Machtstellung der Kirchen sich nicht halten wird. Und sie hätte sich auch ohne den Missbrauchsskandal nicht hätte halten können. Wenn man heute noch mal diese Freiburger Rede liest, wie ich es kurz noch mal getan habe, merkt man, da ist von einem, der vielleicht auch auf nicht alles, wie wir wissen, nicht alles richtig gemacht hat, aber doch auf hellsichtige Weise schon etwas gesehen worden, was damals von seinen Mitbrüdern doch vehement abgelehnt worden ist, wenn ich das so sagen darf, hier mit Blick auf den Dom.
Wie erklärt sich denn diese sprungbereite Aggressivität, die man heute oft erlebt, wenn es um Religion geht, katholische Kirche, auch Islam? Da erlebt man ja in großen Teilen manchmal sofort eine nicht nur ironische Abwehrhaltung, sondern eine aggressive Abwehrhaltung. Wie erklärt sich das denn?
Das erlebe ich auch oft und ich glaube, das ist in vielen Fällen einfach auch mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Ich merke das im Gespräch oder ich sitze mal irgendwo in der Jury und dann gibt es irgendwie plötzlich ein Thema, dieses oder jener Autor oder so weiter und dann geht es wirklich rund, weil und dann kommen diejenigen, die nicht so denken wie ich, aber sehr oft mit persönlichen Erfahrungen aus ihrer Kindheit. Das ist das, was irgendwie hängen geblieben ist und was jetzt natürlich sich verbalisiert, jetzt zum Ausdruck kommt. Und es ist so ein Unbehagen, wie man die Kirche oder Glauben erlebt hat. Und das kann ich ja vergleichbar im Islam auch sagen. Also sehr viele Menschen, die heute sehr kritisch zum Islam stehen, und das betrifft praktisch alle Iraner oder viele Iraner, haben einfach persönliche, schlechte, schlimme, teilweise auch erniedrigende Erfahrungen mit den religiösen Institutionen gehabt. Ich glaube zum Beispiel, ich selbst hätte dieses Buch nicht ansatzweise schreiben können, wenn ich im Iran aufgewachsen wäre, weil durch meine persönlichen Erfahrungen mit der Religion im Iran hätte ich nicht diese Freiheit gehabt, auch das Schöne zu betrachten, das Schöne auch noch ein Auge für die Schönheit der Religion zu bewahren. Ich wäre so zugewiesen diesem Druck und dem Terror und dem, was Religion Tag für Tag auf der Straße, in der Politik, im Parlament, im Fernsehen ist. Also das war vielleicht ein Privileg, dass ich ohne Gemeinde aufgewachsen bin, weil diese Gemeinden eben auch oft auch einengend sind.
Und das wäre ja dann auch die Chance für die jüngeren Menschen heute, die zum einen nicht diese persönlichen Verletzungen erlebt haben, die es ja oft gegeben hat bei den Älteren, weil Kirche sehr oft rigide und verletzend auch sein konnte, und auch nicht diese Instrumentalisierung, diese starke Instrumentalisierung. Also können junge Leute eigentlich viel vorurteilsfreier und viel freier auf Religion zugehen.
Ja, wenn sie überhaupt einen Zugang haben, wenn sie überhaupt nicht wissen, was Religion ist, wenn sie überhaupt etwa jetzt hier die Bibel gar nicht kennen, wenn sie die Geschichten nicht kennen, wenn sie die Lieder nicht kennen, wenn sie nicht wissen, was Tradition ist, welcher Reichtum drin steckt, was für eine Freiheit so etwas wie Gottvertrauen bedeuten kann. Also wenn man nicht alles glaubt, kontrollieren zu können, wenn man weiß, da geschieht ein anderer Wille und der soll sogar geschehen, also durch mit dem neudeutschen Wort durchlässig zu sein, also dieses, wenn man ihnen das nicht vermittelt, auf die eine oder andere Weise, und ich glaube ganz sicher nicht, dass es da nur eine Weise gibt, also wenn es neue Formen sich herausbilden, ist das auch, wird das irgendwie schon seine Richtigkeit haben. Der Großvater stirbt und irgendwie dieser Erzähler, der auch nicht so recht weiß, versucht doch was zu retten, und das damit nicht für sich selbst, sondern damit die Tochter, wenn sie irgendwann möchte, zumindest darauf zugreifen kann. Und ich glaube, das ist ihre Aufgabe vom Domradio, wenn ich so sagen darf, oder unsere Aufgabe oder wie auch immer, dass wir unabhängig von dem, was da aktuell gerade so uns alle beunruhigt, wir zumindest die Möglichkeit bewahren, dass andere Menschen, jüngere Menschen, den Glauben, die Tradition neu entdecken. Und dafür müssen wir sie auch bewahren.
Also da haben Sie gerade, ich wollte schon einhaken, Sie haben gerade schöne Werbung quasi fürs Domradio ausgesprochen.
Ehrlich gesagt, ich höre jetzt nicht jeden Tag Ihr Programm, aber ich sage das so, weil natürlich sehe ich auch mit Bestürzung, also in gewisser Weise diesen ganzen Prozess, der im Islam früher eingesetzt hat, also dieses auf dramatische, schlimmere Weise eingesetzt hat, aber letztendlich alle Weltreligionen erfasst und nun einmal auch das Christentum nun mal erfasst hat, also diese Krise der religiösen Institutionen.
Also wir sorgen dafür, dass wir zumindest eine Offenheit erhalten und die Traditionen und die Geschichten weiter erzählen und weiter vermitteln, die es da gibt, sodass Weihnachten nicht nur zu einer Geschenkorgie-Fest wird, sondern zum dass Beispiel, man weiter weiß, was
ja,
da...
Ja, und das, ich blicke die ganze Zeit auf diesen, ich glaube, das prägt auch dieses Gespräch, auf diesen einfach unglaublich schönen Dom, dass man auch den Sinn für die Schönheit, für den Reichtum dieser Tradition, der unabhängig ist von einzelnen Personen. Das ist ja nicht so, dass die Kirche, der Islam irgendwie abhängig ist von dieser oder jenen Person, sondern das sind große Gebäude und dass dieses Gebäude nicht einfach zerfällt, sondern dass da halt neue Menschen einziehen können.
Und wie wunderbar ist es, dass dieses Gebäude aufgrund des Erzählens von Geschichten überhaupt zustande gekommen ist. Denn die Heiligen Drei Könige, die dort im Gebäude beerdigt sind und die dafür gesorgt haben, dass das Gebäude gebaut wurde, das fing alles mit dem Erzählen einer Geschichte an, nicht?
Ja, also mein Bezug zu Christentum fing mit der Kinderbibel an. Also wie wunderbar ist, also ich als kleiner muslimischer Junge im Siegerland, aber wie schön sind die, also wie auch schwierig, also man, genauso wie die Geschichten von Brüder Grimm, das sind ja keine einfachen Geschichten, aber Geschichten, über die man nachdenkt, über die man stolpert, die man doof findet, aber sie kreisen weiter im Kopf. Und ich glaube, ein Grundfehler etwa der Religion ist, dass die Religionen geglaubt haben, sie müssten alles übers erklären. Vieles lässt sich nicht erklären, es lässt sich viel besser erzählen. Die Kirchen sind voll, wenn Musik gespielt wird. Und ich glaube, dass die Menschen oft viel mehr über das Göttliche begreifen und auch verstehen und fühlen, wenn sie die Musik von Bach oder selbst auch in der Philharmonie von Mozart, von Schubert oder was auch immer an heutiger Musik da ist, wenn sie das spüren. Religion ist nicht allein das Wort an der Kanzel. Und früher war das Wort an der Kanzel ja sogar der viel kleinere Teil. Und vielleicht muss das ein bisschen weniger werden und die müssen ein bisschen weniger sogar reden. Und es ist vielleicht auch wieder ein bisschen Zeit für die Stille, für die Schönheit. Das klingt jetzt schon wieder fast...
Ja, aber man kann ja nur unterstreichen, liturgisch spielt ja die Predigt in der katholischen Messe im Gottesdienst überhaupt nur die allergeringste Rolle. Und gehen Sie mal gerade morgens, wenn der Dom ganz leer ist und Sie haben das Glück, die Orgel spielt und Sie sitzen dort und die Orgel spielt im Dom. Da passiert einiges.
Ich kann vielleicht diese Geschichte erzählen noch. Also einer der Begründer der vier islamischen Rechtsschulen, also ein wirklicher Rechtsgelehrter, der den ganzen Tag, also im 8. Jahrhundert, nur Theologie, also Rechtskunde betrieb, der wurde gefragt, wie soll man den Koran verstehen, also wirklich verstehen, wie soll man den Koran hören, mit verstehen oder ohne verstehen? Und er antwortete, mit verstehen und ohne verstehen. Ich glaube, beides ist wichtig, das Mitverstehen und aber auch das ohne Verstehen zu hören.
Vielen Dank, Navid Kamani. Sein Buch mit dem Titel »Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen« ist nicht nur für Jugendliche ab 12 Jahren spannend zu lesen, sondern auch für Erwachsene. Navid Kamani erzählt sehr persönlich auch von seinem muslimischen Glauben und macht uns Lust, mehr und genauer uns mit dem Islam zu beschäftigen. Der Islam als ein Seil Gottes, an dem man sich festhalten kann. Das Buch »Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen« ist im Hansa Verlag erschienen und es kostet 22 Euro. Vielen Dank.